Ja, ich glaube, wir können anfangen, vielleicht doch auch mit Mikrofon, weil meine Stimme wird vielleicht nicht jeden erreichen. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie gekommen sind angesichts des stattfindenden High Noons zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Haben die Medien was anderes zu tun und angesichts von Corona. Das ist sehr schade, dass so wenig da sind, aber es ist für mich irgendwie auch ein Zeichen dieser Zeit, dass die offenkundig oder vermeintlich dramatischeren News die Presse im Moment mehr anziehen. Dabei ist dieses Thema, um das es geht, für mich von ähnlicher Brisanz. Denn wenn es so weit kommt, dass man sich nicht mehr traut, die Polizei anzurufen, weil man nicht weiß, wen hat man da am anderen Ende der Leitung, dann ist auch das eine Gefährdung der Demokratie. Das ist ein Buch, das heute erscheint, Auf dem rechten Weg. Und wir haben uns bemüht, es sehr dezent und angemessen zu gestalten. Und ich erlaube mir zu sagen, genauso ist es auch geschrieben. Ich habe hohen Respekt vor Herrn Kempen, den ich Ihnen gleich noch vorstelle. Er hat es vermieden, irgendwie populistisch darin zu werden. Das ist kein populistisches Enthüllungsbuch. Das ist nichts, was mit Sensationsgeheische zu tun hat. Das ist eine sehr intensive, saubere, gewissenhafte Recherche, intelligent strukturiert, wo man merkt, dass jeder Satz so balanciert ist, dass jeder das Buch annehmen kann. Auch die, die den Inhalt vielleicht kritisch sehen, die sich dadurch möglicherweise irgendwie angegriffen fühlen, können das Buch lesen, ohne sich in eine Ecke gedrängt zu fühlen. Es ist hervorragend und teilweise auch erschütternd geschrieben. Ich habe die Beispiele zwar in den Nachrichten vor in den letzten 1, 2, 3 Jahren gesehen. Ich denke nur an die Dessauer Zelle, wo der arme Mann verbrannte. Ich denke an die Frankfurter Rechtsanwältin, deren Privatadresse aus dem Polizeicomputer herauskam. Ich denke an Nordrhein-Westfalen, wo 200 Beamte gegen die eigenen Polizistenkollegen auf Hausdurchsuchung losgingen. Es sind unendlich viele Beispiele dieser Art in diesem Buch, die teilweise unglaublich sind. Und im Kern geht es natürlich um die Frage, sind das Einzelfälle, sind das Zufälle oder ist das ein dahinterliegendes, grundsätzliches, strukturelles Problem, wie zum Beispiel unser Herr Innenminister Seehofer strengstens das verneint. Der sagt, damit hat das nichts zu tun. Genug der einführenden Worte. Der Eiko Kempen ist ein Kollege von Ihnen im weitesten Sinne. Er ist investigativer Journalist und lehrt auch investigative Recherche an der Akademie für Publizistik. Er arbeitet für Monitor ARD, für Zeit Online, für den Tagesspiegel, für das SZ-Magazin und verschiedene andere Medien noch. Er leitete das Online-Magazin Kreuzer in Leipzig. Er wird uns gleich noch darüber aufklären. Und sein Spezialthema ist dieses Thema. Er hat über dieses Thema recherchiert und arbeitet daran lange, jahrelang. Ich kann mir kaum einen kompetenteren und sachkundigeren Menschen vorstellen. Insofern hat er nicht nur Polizistinnen und Polizisten befragt, sondern auch Ausbilder, Gewerkschafter, Politiker, wer immer zu diesem Thema eine relevante Meinung haben könnte. Ein bedeutendes, wichtiges Buch. Und in diesem Sinne gebe ich Ihnen mal das Wort, lieber Herr Kempen, und Sie erklären einmal, wie Sie es geschrieben haben, wie Sie vorgegangen sind und worauf es Ihnen ankommt. Ja?
Ja, erstmal vielen Dank für die lieben, lobenden Worte. Ich glaube, die zentrale Frage, die mir dann gestellt wird, ist, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Und die einfachste Antwort darauf ist, weil das bisher keiner gemacht hat, obwohl es irgendwie auf der Hand liegt. Das ist eine Frage und ein Thema, das uns seit Jahrzehnten beschäftigt. Das sind Vorfälle, die immer wieder nach einzelnen Ereignissen die Schlagzeilen bestimmen. Und man hat das Gefühl, dass da irgendwie immer noch, man erinnert sich an frühere Ereignisse und man schafft es irgendwie trotzdem nicht, dieses Gesamtbild in Erinnerung zu behalten, was meiner Meinung nach auch ein Grund dafür ist, warum das immer wieder ein Thema ist. Und das war für mich so der Hauptgrund, einfach mal darzustellen, dass wir eine jahrzehntelange Tradition dieser sogenannten Einzelfälle, wie sie immer wieder in den Schlagzeilen stehen, haben. Und dafür habe ich sehr, sehr viel mit Polizisten, mit aktiven Polizisten, Polizistinnen gesprochen. Ich hatte eine große Freude, dass ich mit der Polizei Sachsen eine relativ gute Zusammenarbeit haben konnte und dort auch mal Polizeischule und Polizeitrainings besuchen konnte, Einblicke bekommen habe. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich war in der Polizei und es gibt Gründe, warum ich nicht mehr in der Polizei bin. Ich konnte mit den Ausbildern sprechen und ich habe natürlich auch relativ viel Archivarbeit betreiben müssen, um das nochmal darzustellen, was da eigentlich alles in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Und dabei kam ich immer wieder zu diesem Schluss, wir wissen das, was eigentlich in diesem Buch steht. Eigentlich ist es so, dass ich Ihnen und allen, die das lesen, nichts Neues erzähle. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder aufs Neue erschreckend, weil man es immer wieder vergisst, was alles Teil dieser Problematiken in der Polizei sind, was Mechanismen sind, die dort dafür sorgen, dass wir dieses erwähnte, meiner Meinung nach, strukturelle Problem auch in der Polizei haben. Und strukturelles Problem heißt ja nicht, dass es ganz viele Fälle gibt und dass die alle miteinander vernetzt sind, sondern dass es Strukturen in der Polizei gibt, die dafür sorgen, dass Rechtsextreme und Rassisten sich in der Polizei wohlfühlen. Und mein Ziel war es, diese Strukturen nachzuzeichnen, aufzuzeigen und zu zeigen, was sind die Mechanismen hinter den Problemen und nicht einfach nur einmal kurz diese kurze Meldung über den einen Skandal zu betrachten.
Gibt es ähnliche Studien zu diesem Thema? Ist da was bekannt?
Also, es gibt natürlich ganz viele ähnliche Zusammenstellungen, bei denen Menschen angefangen haben, mal Einzelfälle in Anführungszeichen so auf Karten also zusammenzustellen, zu kartografieren. Wenn Sie aber sagen, Sie reden von Studien, landen wir bei einem Bereich, wenn wir uns mit der Polizei auseinandersetzen, der wissenschaftlichen Untersuchung und der Untersuchung von Hintergründen, Strukturen, Einstellungsforschung in der Polizei. Und das ist ja so ein Thema, was ein Jahr lang jetzt zuletzt diskutiert wurde, ohne nennenswertes Ergebnis. Und da gibt es seit Mitte der 90er Jahre eigentlich keine relevanten größeren Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie es dann um Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei steht. Und meiner Meinung nach sind wir nicht weiter als zum Stand der 90er Jahre.
Keine Studien, nicht weiter als im Stand der 90er Jahre. Jetzt hatte die AfD gerade am Wochenende ihren Parteitag. Inwieweit hat die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 Einfluss gehabt auf das Verhalten der Polizei, auf Vorfälle, auf ihre Arbeit? Stichworte Pegida, Stichworte AfD 2015. Wie sehen Sie den Zusammenhang?
Also ich sage immer, man kann die Frage nach Rechtsextremismus in der Polizei nicht stellen, ohne zwei andere, noch viel größere Fragen zu stellen. Das eine ist die Frage, wie wir als Gesellschaft an sich mit Rassismus und Rechtsextremismus umgehen. Und da ist dann das große Problem meistens, dass wir ihn erstmal gar nicht erkennen, solange er sich in Anführungszeichen nur gegen Minderheiten richtet. Und das andere ist die Frage, was für eine Polizei wollen wir haben? Was heißt eigentlich Polizeiarbeit? Und wenn wir bei dieser ersten Frage bleiben, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dann ist es natürlich so, dass wir in den letzten 10 Jahren, zumindest in Teilen der Gesellschaft, einen gewissen Rechtsruck gesehen haben. Der zeigt sich in einem Wahlerfolg von rechtspopulistischen Parteien, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und laut verschiedener Experten zeigt sich diese Rechtsverschiebung in Teilen der Gesellschaft, in der Polizei, wie unter einem Brennglas. Weil natürlich die Polizei in großen Teilen aus Personen besteht, die anfälliger sind für diesen Rechtsruck, dass man eine gewisse Autoritätskultur, eine gewisse Männlichkeitskultur, ein gewisses eine gewisse Ausprägung zu eher konservativeren Ansichten in der Polizei stärker vertreten hat und dementsprechend dadurch das, was wir gesamtgesellschaftlich haben, sich in der Polizei noch einmal etwas deutlicher zeigt. Und das ist jetzt nur ein Teil des Ganzen, weil das große Problem ist ja vor allem, dass dieser Rechtsruck in der Polizei weitaus gefährlicher ist, als wenn die Gesellschaft an sich, also wenn nach rechts driftet. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Handwerker habe, der rechtsextrem ist, oder ob ich in der Polizei mit einem Rechtsextrem zu tun habe. Ich kann mir einen anderen Handwerker bestellen, aber ich kann mir keine andere Polizei bestellen, wenn ich ein Problem habe. Und dementsprechend sage ich, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen.
Das dramatischste Beispiel der letzten Zeit, oder glaube ich über ein Jahr her schon, ist der Tod von George Floyd durch einen Polizist in Amerika. Halten Sie sowas in Deutschland für auch denkbar, dass sowas passieren könnte? Oder ist es schon passiert? Ähnlich?
Naja, also der Tod von George Floyd ist tatsächlich das Beispiel, das dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland jetzt auch darüber reden. Und das hat ja auch relativ viele Berichte über Rassismus und Rechtsextremismus in der deutschen Polizei auch hervorgerufen. Die Frage ist, wenn Sie sagen, haben wir sowas auch in Deutschland? Wir haben auch in Deutschland Menschen, die unter zumindest strittigen Umständen in Gewahrsam der Polizei oder in Auseinandersetzung mit der Polizei zu Tode gekommen sind. Was wir nicht haben, ist ein derart intensives Bild, dass wir 9 Minuten uns angucken können, wie ein Mensch stirbt, während die Polizei, die ihn eigentlich ja in seinen Grundrechten schützen soll, diesen Tod verantwortet. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, meiner Meinung nach berechtigt, ob so etwas in Deutschland nicht auch schon passiert ist. Es gibt wirklich zahlreiche Fälle, in denen Todesumstände von vor allem People of Color in Deutschland sehr, sehr, also ungeklärt sind, bei denen die Frage im Raum steht, ob die Polizei möglicherweise das vertuscht hat. Was es nicht gibt, ist diesen endgültigen Beweis, dass man sagt, wir können das so plakativ sehen wie in dem Fall.
Herr König, Sie hatten eine Frage.
Ob es tatsächlich 50% sind, weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die AfD die Partei ist, die am meisten Polizisten in den Parlamenten hat. Keine andere Partei ist mit so vielen Polizisten in den Parlamenten vertreten. Das ist, die haben doppelt so viele wie die CDU zum Beispiel. Es gibt ein eigenes Buch, warum Polizisten AfD wählen, das 3 AfD-Politiker, die alle gelernte Polizeibeamte sind, geschrieben haben, indem sie für eine sehr robuste Polizei werben. Also das Grundverständnis der AfD von Polizei ist ja eins, dass der Polizei sehr viel Macht gibt, indem die Polizei autoritär auftritt, mehr Befugnisse hat, mehr Einsatzmittel bekommt und deutlich weniger hinterfragt wird. Das ist natürlich für Teile der Polizei ein sehr attraktives Angebot. Wenn ich in meiner Rolle gestärkt werde, nehme ich dieses Angebot möglicherweise auch sehr gerne an. Und es gibt ja auch eine sehr, sehr deutliche Parallele. Wenn wir einfach nur 2 Jahrzehnte zurückgucken, hatten wir die Republikaner, die in einer ganz ähnlichen Weise ganz gezielt auf Polizisten ihre Wahlkampagnen zugeschnitten hatten. Da gab es Zustimmungswerte von 50-75% in einzelnen Einheiten, als das abgefragt wurde. Also ich halte es nicht vollkommen unrealistisch, dass diese Zahl zutreffen könnte in Teilen. Eine genaue Zahl weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall in weiten Teilen der Polizei einen Zuspruch und das ist auch das, was Polizisten, die das Ganze eher kritischer bewerten, auch sagen, wenn man mal mit ihnen vertraulich sprechen darf.
Eine der interessantesten Fragen für mich im Buch, die Sie stellen, heißt, wer kontrolliert die Polizei? Klären Sie uns da mal auf, bitte.
Ja, also das ist meiner Meinung nach ja eine Grundproblematik, wie mit Fehlverhalten innerhalb der Polizei umgegangen wird. In großen Teilen hat man das Gefühl, dass die Polizei sich selbst kontrolliert und dabei zu dem Schluss kommt, dass Fehlverhalten eher nicht vorkommt. Wenn wir auf einer rein juristischen Ebene sind, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es Strafverfahren gegen Polizisten gibt. Da sehen wir allerdings auch schon seit Jahrzehnten, dass Strafverfahren gegen Polizisten einer, wie es ein Experte sagt, einer besonderen Erledigungsstrategie unterliegen. Und dass man dass lediglich 2% der Anzeigen gegen Polizeibeamte tatsächlich zu einer Anzeige führen. Das lässt zwei Schlüsse zu. Entweder die Polizei macht tatsächlich nur in ganz, ganz wenigen Fällen was falsch, oder aber sie wird überproportional anders behandelt vor Gericht. Es gibt die Frage nach unabhängigen Beschwerdestellen. Da gibt es international sehr wirksame und erprobte Beispiele, insbesondere in Großbritannien und in Dänemark. Und diese Befugnisse gibt es in Deutschland bisher nicht. Das wurde über Jahrzehnte vor allem von Polizeigewerkschaften als in Zusammenarbeit mit Innenministern verhindert. Sie hat eine Frage. Sie meinen, dass Menschen sich vor allem mit dem mangelnden Respekt für den Polizeiberuf.
Ja, also die Diskrepanz. Auf der einen Seite die Tendenz in der Polizei zu rassistischen Übergriffen, Einstellungen. Und auf der anderen Seite die gegenteilige Tendenz, dass man die Polizei gar nicht ernst nimmt. Da muss ich sagen, tun wir sogar Polizisten leid. Also wenn die oder bei Maßnahmen einfach wiederholt werden und sogar nachgeben.
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass diese häufig zitierte Anmerkung der gestiegenen Gewalt gegen Polizei nicht mit der Realität übereinstimmt, sondern dass das vorwiegend so eine Art Medienkonstrukt ist, dass man sagen kann, dass die Gewalt gegen Polizisten nicht gestiegen ist, sondern die Zahlen, dieser leichte Zahlenanstieg, der sich zeigt, einer Gesetzesänderung zu Widerstandshandlungen geschuldet ist. Was es natürlich gibt, ist, dass Menschen die Polizei nicht ernst nehmen. Das gab es auch vor Jahrzehnten. Was sich allerdings auch zeigt, ist, und das ist vielleicht das, was Sie ansprechen, gewachsenes Misstrauen gegenüber der Polizei, mit dem die Polizei auch sehr schwer zurechtkommt, weil sie eine Institution ist, die Autorität repräsentiert und Autorität sich meistens daraus speist, nicht hinterfragt zu werden. Natürlich muss es eine durchsetzungsfähige Polizei geben und das ist so eine Diskrepanz zu dem, wie Sie es angesprochen hatten, zu der stärkeren Kontrolle. Aber es ist mir nicht deutlich untergekommen, dass Polizisten gesagt haben, sie sehen das, dass ihre Kollegen zum Beispiel immer wieder angegriffen werden und deswegen eher in eine rechte Ecke abdriften, falls das auch so ein bisschen mitgeschwungen hat bei Ihnen.
War das Ihre Antwort, die Sie hören wollten? Ja. Herr Kempin, gibt es eigentlich, oder wie sehen Sie das Thema Rückendeckung aus der Politik? Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber. Vielleicht fassen Sie mal das Wesentliche zusammen, wie Sie das sehen.
Ja, da sind wir eigentlich bei dem entscheidenden Punkt, weil meiner Meinung nach ein wesentlicher Ansatzpunkt dafür, dass sich etwas verändert, auf politischer Ebene anfangen muss, dass die politische Auseinandersetzung mit der Polizei anders geführt wird. Einer der häufigsten Begriffe, die man hört, sobald man sich auf politischer Ebene mit der Polizei auseinandersetzt, ist ja dieser ominöse Generalverdacht, der im Raum steht, sobald man sich kritisch mit der Polizei auseinandersetzt. Ich kann quasi gefühlt die Polizei oder einzelne Aspekte der Polizeiarbeit nicht kritisieren, ohne dass ich mir vorwerfen lassen muss, ich unterstelle jedem einzelnen Polizisten etwas oder niedere Absichten. Das hat insbesondere unser Bundesinnenminister Horst Seehofer sehr gut perfektioniert. Und dabei wird ja auch immer wieder dieses strukturelle Problem geleugnet und vor allem handelt es sich da meiner Meinung nach um so eine Art bewusstes Missverständnis. Das strukturelle Problem, das man negiert, heißt nicht, beziehungsweise wenn ein Innenminister sagt, es gibt kein strukturelles Problem in der Polizei, sagt er, ich versichere Ihnen, es sind nicht 75% meiner Polizisten rechtsextrem. Das ist damit aber gar nicht gemeint, sondern es soll heißen, dass es innerhalb der Polizei und innerhalb der Sicherheitsbehörden Strukturen gibt, die es schwer machen, dem zu widersprechen, die es schwer machen, teilweise auch einfach nur auf disziplinarischer Ebene dafür zu sorgen, dass bei solchen Problemen vernünftig reagiert wird. Also einer der Punkte, mit dem wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen, ist, dass all die Polizisten, über die wir letztes Jahr diskutiert haben, weiterhin im Dienst sein werden, weil einfach die Strukturen dafür sorgen, des Disziplinarrechts, dass die weiter im Dienst bleiben, auch wenn sie möglicherweise in ihren Chatgruppen Hitlerbilder teilen. Das ist kein Disziplinarverstoß, der dafür sorgt, dass man nie wieder als Polizist arbeiten kann. Das ist ein Teil dieses strukturellen Problems. Dafür zu sorgen, dass es Führungskräfte gibt, die sich stark genug fühlen, den Widerspruch auch in ihren Abteilungen zu suchen. All das sind strukturelle Probleme, die angegangen werden müssten. Und meiner Meinung nach ist es vor allem so, dass dieses Missverständnis des strukturellen Problems darin gründet, dass, wenn man das so versteht, wäre nicht mehr der einzelne Polizist, der möglicherweise irgendwie in rechts denkt, verantwortlich. Man würde nicht mehr sagen, alle Polizisten sind möglicherweise rechts, sondern man würde sagen, auf politischer Ebene muss etwas passieren. Die Politik hat versäumt, andere Strukturen zu schaffen. Und dementsprechend ist es natürlich sehr viel, dankbarer für die Politik, dort keine strukturellen Probleme zu sehen.
Bitte schön. Nochmal, ob wir das Fragezeichen dazu setzen. Also ich antworte mal zuerst. Ich habe lange darüber nachgedacht und fand es angemessen, das Fragezeichen dazu zu setzen. Wir sind auch sehr stolz, den Titel gefunden zu haben. Buchtitel zu finden ist nämlich nicht so einfach. Da finden in Verlagen lange Debatten statt. Dieses Buch lässt, wie ich eingangs sagte, ist so geschrieben, dass jeder es lesen kann. Auch die, die kritisch betrachtet werden, ist das Fragezeichen. Ist die Polizei auf dem rechten Weg oder stolpern die dann nur in was rein, für das sie gar nichts richtig können oder wird das politisch gedeckt? Meine Frage an Sie ist auch, welche Rolle spielt die Polizeigewerkschaft da drin? Ist das so eine Kadermentalität, die man auch von der Bundeswehr kennt? Ich habe vor 50 Jahren mal Wehrdienst gemacht, ich kann mich gut daran erinnern, dass die Kadermentalität da ist und da war. Wir erleben sie jetzt bei der, früher hieß es GSG 9, jetzt heißt es, glaube ich, KSK, die Elitetruppe. Deshalb das Fragezeichen. Ja? Also ist es so, sind die auf dem rechten Weg oder nicht? Oder ist da was ganz anderes, was eine Rolle spielt, was die Grundlage ist, aus meiner Sicht, aus Verlagssicht? Vielleicht wollen Sie es ergänzen.
Ich würde es auch ergänzen, dass man den Titel ja in zwei Richtungen lesen kann und das meiner Meinung nach. Also das war auch meine Absicht. Ich finde, man kann nicht eindeutig sagen, dass die Polizei zu 100% nach rechts rückt. Das ist eine Entwicklung, die sich in Teilen abzeichnet. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass es innerhalb der Polizei, davon handelt auch ein Teil dieses Buchs, eine Gegenentwicklung gibt, dass es durchaus auch auf politischer Ebene erste Veränderungen gibt. Wir haben jetzt in Bremen ein Polizeigesetz, ein neues, das zum ersten Mal der Polizei weniger Befugnisse gibt als vorher. Das ist, während in anderen Ländern, wo dann vor allem die Union die Sicherheitspolitik bestimmt, die Polizei militarisiert wird. Und eigentlich gibt es ja auch quasi gefühlt nicht die Polizei in Deutschland, sondern wir haben 19 verschiedene Polizeien. Und auf struktureller Ebene gibt es da sehr große Gemeinsamkeiten und je nachdem, wo man dann ins Detail geht, ist man mehr oder weniger, meiner Meinung nach, auf diesem rechten Weg und je nachdem muss man gucken, wie möchte man diesen Titel verstehen. Denn es gibt durchaus positive Aspekte und sehr positive Entwicklungen, auch im Umgang damit. Die sehe ich auch und die sind auch dargestellt.
Vielleicht für uns alle eine Zahl zum Erinnern. Es gibt rund 300.000 Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. die organisiert sind in 19 Distrikten, heißt das? Oder?
Nee, Polizei. 19 verschiedene Polizeien.
19 verschiedene Polizeien, insgesamt 300.000 Polizistinnen und Polizisten. Darunter, wie wir alle sehen, glaube ich, viele junge Leute, die das als attraktive Berufslaufbahn sehen und die da vielleicht in ein System kommen mit Kadermentalität, würden Sie das so sagen? Oder ist das zu weit gegriffen?
Ich würde sagen, das greift zu weit, dass man sagt, die kommen da einfach sofort rein in dieses System mit Kadermentalität, sondern sie kommen ja erstmal in eine Polizeischule bzw. eine Polizeiakademie oder in ein Studium. Je nachdem, in welchem Land Sie das machen, ist das unterschiedlich strukturiert. Es ist von einer unterschiedlichen Qualität, je nachdem, was für eine Laufbahngruppe Sie haben. Je nachdem, in welchem Bundesland Sie machen, das machen. Wenn man in Berlin ist, studiert man an der HWR zusammen mit anderen Studierenden anderer Studiengänge, ist nicht quasi sofort nur unter Polizisten. In anderen Bundesländern ist das anders. Da landet man dann sofort in so einer neuen Bezugsgruppe. Je nachdem, wie die Ausbildung ausgestaltet ist, und das ist mittlerweile in fast allen Ländern so, dass gerade der politische Anteil deutlich gewachsen ist, wird da auch, wenn da deutlich auf Vorurteile abgebaut, dazu gibt es auch Untersuchungen, die das darstellen, dass angehende Polizeischüler zumindest in der höheren Laufbahn im Laufe ihrer Ausbildung weniger stark rechten Aussagen zustimmen als vorher. Das wandelt sich dann aber, sobald sie in den praktischen Teil kommen, weil wir da in diesem System aus Traditionen und vererbten, über Generationen weitergegebenen Polizeiwissen landen. Das ist das, was so Raphael Beer als Polizeiwissenschaftler immer zusammenfasst. Der sagt, wenn seine Studierenden einmal im Praktikum über den Hof gelaufen sind, kommen sie quasi als neue Menschen wieder. Die reden dann auf einmal ganz anders. Die reden so, als hätten sie auf einmal Jahrzehnte bereits in der Dienststelle verbracht. Ich würde es nicht als geschlossene Kadermentalität sehen, sondern eher als Traditionsweitergabe in einem so halbgeschlossenen System.
Irgendwo prägen Sie dann den Begriff die blaue Mauer des Schweigens. Was meinen Sie damit?
Das ist in der Polizeiwissenschaft fester Begriff tatsächlich. Es gibt diese Mauer, die die Blauen, also alle innerhalb der Polizei, von der Gesamtgesellschaft trennt. Und alles, was innerhalb der Polizei möglicherweise an Fehlern passiert, hält man innerhalb dieser Mauer. Man verschweigt möglicherweise auch Fehler von Kollegen, möglicherweise aus falsch verstandener Kollegialität, möglicherweise weil man sich selbst in der Situation des anderen sieht, weil Polizeihandeln auch immer relativ schnell Fehler oder eine Gesetzesüberschreitung beinhaltet. Und teilweise zeigt sich dieses Schweigen dann so als, auch ein wissenschaftlicher Begriff, als strategisches Nichtwissen vor Gericht. Also das wird jeder, der mal Prozesse gegen Polizisten gesehen hat, wissen, dass dann da, wie das aussieht, wenn dann drei Kollegen nacheinander sagen, dass sie das jetzt, aber in dem Moment haben sie gerade woanders hingeguckt oder waren gerade mit was anderem beschäftigt. Und man denkt sich, dass die alle innerhalb von einem Umkreis von 2 Metern standen und keiner hat was gesehen, dass das dann doch relativ unglaubwürdig ist. Und es gibt auch einige Fälle, in denen Richter und Richterinnen das dementsprechend deutlich formuliert haben gegenüber ihren Polizeizeugen.
Herr König.
Haben Sie das Gefühl, dass die Qualität der Polizeiausbildung und dann der Ausbildung abnimmt? Ich habe nämlich gehört, dass für einen Polizeiberuf muss es 12 Bewerbungen geben. Also 12 müssen aussortiert werden und nur einer davon ist wert oder richtig geeignet für eine Polizeischule.
Sie meinen, dass 12 sich bewerben und nur einer durchkommt oder man bräuchte eigentlich 12? Es kommt darauf an, müsste man sich jetzt angucken, in welchem Land sind wir, auf welcher Ebene sind wir. Wir haben einen, meiner Meinung nach, Dualismus. Es gibt auch einen relativ lesenswerten Aufsatz von einem Dozenten an der Polizeihochschule in Baden-Württemberg, der die Polizei zwischen Akademisierung und mentaler Verblödung beschreibt. Dass er sagt, so wie wir das jetzt gerade sehen, so wie sich die Polizei entwickeln, die Polizei hat einen sehr hohen Elite-Gedanken und das ist eigentlich auch etwas, was man an diese Institution ansetzen sollte. So wie sich das allerdings gerade darstellt, wird sie diesem Gedanken nicht gerecht. Wir sehen ja einerseits einen ganz, ganz großen Nachwuchsmangel, andererseits sehen wir an einzelnen Schulen, wie Anforderungen immer weiter gesenkt werden, also insbesondere in Berlin, was so Rechtschreibung, Diktate etc. angeht, das sind ja die prägenden oder prägnanten Beispiele, die dann genannt werden. Grundsätzlich kann man aber meiner Meinung nach wie vor sagen, es gibt eine relativ gute Polizeiausbildung in Deutschland im internationalen Vergleich, woran es mangelt, und da sind sich mehr oder weniger sowohl Ausbilder als auch aktive Polizisten einig, ist die Fortbildung. Sobald die im Dienst sind, war es das, gefühlt. Also da wird mittlerweile auch in einzelnen Aspekten mal dran gearbeitet, aber eine konsequente Weiterbildung inklusive auch Lernen, seine eigene Arbeit auch auszuwerten, zu hinterfragen, das passiert nicht. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach mehr passieren müsste. Also bis wir einfach mit der Polizei, die jetzt möglicherweise nach neuen Kriterien ausgebildet wird, eine vollständige, die Polizei wieder aufgefüllt haben, das wird ja nicht reichen. Es gibt zu viele Polizisten, die bisher einfach, denen es an Fortbildung mangelt, die sich das auch in Teilen wünschen, aber nicht bekommen.
Würden Sie sagen, dass die Polizei in den letzten Jahren insgesamt nach rechts gerückt ist? Sagen wir seit 2015.
Das ist eine schwierige Frage. Das wäre ja auch quasi die eindeutige Antwort, die ich auf den Titel geben könnte. Und das kann ich nicht. Es gibt Tendenzen, die sich zeigen. Es gibt in Teilen der Polizei eine Abschottung gegenüber der wachsenden Kritik. Die Polizei lernt es auch gerade erst überhaupt, meiner Meinung nach, dass sie sich mit Kritik für ihre Arbeit auseinandersetzen muss, in dem Maße, wie wir das jetzt zum ersten Mal so ein bisschen erleben. Und in Teilen zeigt sich natürlich in der Polizei dieser Rechtsruck. In anderen Teilen sehen wir, dass kritische Stimmen zum ersten Mal lauter werden innerhalb der Polizei, weil sie sich, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, weniger durch die internen Kräfte gestärkt fühlen, sondern mehr von außen. Also letztendlich braucht es auch da eher eine Zivilgesellschaft, die ja die Polizei oder die Teile der Polizei stärkt, die Kritik äußern. Also sehr, sehr prägnantes Beispiel jetzt von diesem Wochenende ist ja Oliver von Dobrowolski, als Kriminalhauptkommissar hier aus Berlin, der dann gestern auf seinem Blog einen Text veröffentlicht hat, wie er teilweise auch mit seinem Leben bedroht wurde für kritische Aussagen über die Polizeiarbeit und stattdessen aber zu mahnenden Gesprächen von seinem Dienstherrn geladen wurde und eben nicht gestärkt wurde, sondern als Unruhestifter wahrgenommen wurde und ihm auch entsprechend behandelt wurde. Er erfährt mittlerweile durch die Zivilgesellschaft eine relativ große Rückendeckung, sodass er sich auch bestärkt sieht, das öffentlich zu machen. Das ist aber meiner Meinung nach anders als noch vor 10, 20 Jahren.
Bitte sehr.
Sehen Sie denn die Rolle der Staatsanwaltschaften in diesem Komplex, die Polizei ist ja weiter zugefügt, also das Verhältnis mit den Staatsanwaltschaften, inwiefern machen da die gewisse Prägungen und Vorstellungen der Staatsanwaltschaften, dass man die so viele Auswirkungen auf die Polizei erwartet, gerade in Bezug auf Rechtsextremismus?
Da landen wir wieder bei der Frage, dass wie wir an sich mit Rechtsextremismus als Gesellschaft umgehen. Und da gibt es ja ganz, ganz große Wissensdefizite, dass wir Rassismus und rassistische Straftaten immer erst dann erkennen, wenn sie sich dann in großen Teilen gegen den Staat richten. Also wir leben gerade in einer Zeit, in der es einen Mord an einem CDU-Politiker brauchte, damit die Bundespolitik realisiert hat, dass Rechtsextremismus und rechter Terror existiert. Gleichzeitig gab es ja den NSU, da haben die Angehörigen 2005 große Demonstrationen organisiert, um darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise rassistische, rechtsextreme Täter gibt, die hinter dieser Mordserie stecken. Das lief in einem kleinen, mehr oder weniger kleinen, abgeschlossenen migrantischen Kreis ab. Das wurde auch von der Zivilgesellschaft kaum beachtet. Dementsprechend wurden natürlich auch Ermittlungen geführt. Und dass es diese rechtsextreme Mordserie gab, wurde dann erst 6 Jahre später bekannt. Also ich kann da auch, würde jetzt auch nicht sagen, dass es da ein zielgerichtetes Verschleiern der Staatsanwaltschaften gibt, dass es keinen Wunsch gibt oder keinen Willen, das zu untersuchen, aber es gibt große Defizite, das überhaupt zu erkennen. Und das ist etwas, was sich über Jahrzehnte so ablesen lässt, an der Art und Weise, wie Statistiken gefertigt wurden. Das fängt dabei an, wenn wir uns angucken, wie die Statistiken über die Todesopfer rechter Gewalt aussehen, die ja erstmal ursprünglich auf Polizeizahlen basieren. Da gab es anfangs Defizite, also von mehr als 100 Todesfällen zwischen der offiziellen Zahl und der inoffiziellen Zählung durch Recherchen. Mittlerweile hat sich das auf, glaube ich, circa 80 ungefähr, so diese Differenz reduziert, aber die ist einfach da. Und das sind natürlich Probleme, die sich durch alle Ebenen der Strafverfolgung ziehen.
Bitte sehr. Hier.
Also bei Staatsanwaltschaften ist das vor allem eine Spezialisierung, dass es da, dass es wirklich gezielte Schwerpunktfortbildungen auch einfach gibt. Das passiert in Teilen, das muss aber meiner Meinung nach deutlich ausgebaut werden. Und wie schwer sich Sicherheitsbehörden damit tun, überhaupt Entwicklungen abzusehen, das zeigt sich ja auch jetzt einfach nur in einem nicht ganz so bedrohlichen Maß am Umgang jetzt, wenn man mit diesen Corona-Leugner-Maßnahmen und den Demonstrationen, auch da gibt es ja, da fragt man sich ja wirklich, wie schätzen Sicherheitsbehörden sowas denn alles ein? Das sieht man ja eigentlich, was da passiert. Und das passiert nicht in dem Tempo und in der Intensität, die man annimmt.
Herr König.
Sie haben vermutlich auch im BND recherchiert, wie es bei Ihrem Projekt aufgenommen worden ist. Zweite Frage noch, haben Sie auch internationale Vergleiche gemacht?
Also ich habe nicht konkret, nicht quasi im BMI recherchiert, sondern ich habe mich damit beschäftigt, wie das BMI nach außen arbeitet, wie es sich dort darstellt und vor allem, wie es sich auch teilweise über Jahrzehnte offiziell äußert, weil sich die Aussagen auch über Jahrzehnte gleichen. Insbesondere die Aussage dazu, dass wir zum Beispiel keine Studie zu Racial Profiling brauchen, weil das sowieso verboten ist. Das hat das BMI auf Bundestagsanfragen bereits 2007 und dann nochmal 2014 genauso wortgleich geantwortet. Und das ist so eine Parallele, die ich da versuche aufzuzeigen. Also eher anhand der Arbeit, weil ich es ehrlich gesagt als wenig zielführend achte für diese Bestandsaufnahme, wenn ich mich jetzt mit Herrn Seehofer hinsetze und einfach er sagt mir das, der Polizist sagt mir das, die Person sagt mir das, darstelle, sondern da ging es eher darum zu analysieren, wie arbeiten, mit welchen Mechanismen funktioniert politische Kommunikation in Bezug auf die Polizei. Ja, internationaler Vergleich. Es gibt anfangs einmal kurz den Vergleich zu den USA, aber auch nur kurz angeschnitten, um deutlich zu machen, warum man sagen kann, natürlich ist Deutschland nicht die USA, wir haben hier nicht eine Polizei, die mit 40 Schüssen einen Schwarzen auf der Straße erschießt. Und wir haben auch eine Polizei, die nicht innerhalb von 6 Wochen ausgebildet wird und dann mit Schusswaffe auf die Straße geschickt wird, dass es da Unterschiede gibt. Das wird erwähnt und es wird der internationale Vergleich gezogen in Bezug zu den Beschwerdestellen und zu externen Kontrollmechanismen. Da ist das prägnant. und teilweise noch, also es gibt immer wieder einzelne Aspekte, wo das dann eingeordnet wird, auch europäische Entwicklung zu rechten Wahltendenzen in der Polizei, die zeigten, das, was Sie angesprochen hatten, Zuspruch zur AfD zeigt sich in Österreich für die FPÖ, in Frankreich für den Front National und in Griechenland für die Goldene Morgenröte. Da gab es jeweils Untersuchungen, die gezeigt haben, dass da diese rechtspopulistischen oder im Falle von der Goldenen Morgenröte ja sogar kriminelle Vereinigungen mittlerweile deutlichen Zuspruch in der Polizei hatten.
Bitte sehr.
Die Dänemark und Großbritannien und Auslöser waren jeweils umstrittene Fälle von Polizeihandeln, an dessen Ende Menschen tot waren. Und dementsprechend die Öffentlichkeit Druck gemacht hat. Und durch solche Vorfälle sich die Polizei in der Kritik sah und auf der politischen Ebene anscheinend der Wille war, da zu handeln. Also eine ähnliche Situation, wie wir sie auch gerade hier sehen. Es gibt Schilderungen, die Fehlverhalten thematisieren, es gibt Vorfälle und dann gab es dementsprechend auch den Wunsch zu handeln. Wir haben jetzt gerade in Berlin und in Bremen, also in zwei rot-rot-grün regierten Ländern, werden solche Stellen geschaffen, die noch nicht mehr vergleichbar sind mit dem internationalen Vorbild. Thüringen möchte auch sowas schaffen. Die sagen sogar offiziell, sie orientieren sich an Dänemark. Was da jetzt tatsächlich bei rauskommen wird, das werden wir erst in Jahren sehen. Diese Stellen müssen aufgebaut werden, die müssen sich etablieren, sie müssen sich bewähren. Ich maße mir nicht an, jetzt vorab schon zu sagen, das wird alles toll. Und ich maße mir auch nicht an zu sagen, das ist einfach jetzt nur eine Nebelkerze, die mal verdecken soll, wir haben jetzt mal ein bisschen was gemacht und letztendlich bleibt alles, wie es ist. Wir sind da in einem Entwicklungsprozess.
Aus meiner Sicht noch eine Frage, vielleicht die letzte aus meiner Sicht. Was sind Ihre Empfehlungen, lieber Herr Kempen? Nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft, an uns alle, aber besonders auch an die Polizisten, Polizistinnen selber, auch an die Medien. Was würden Sie empfehlen, was geschehen sollte, könnte.
Das sind ja zwei unterschiedliche Adressaten. An die, also grundsätzlich würde ich sagen, wir als Gesellschaft müssen mehr quasi die Stimmen derer hören, die wir zu lange ignoriert haben, weil diese Berichte über Polizeigewalt, über Rassismus innerhalb der Polizei sind nichts Neues. Sie wurden nur meistens von Menschen gehört, deren Stimme in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen wird. Und das in den meisten Fällen sind das People of Color, möglicherweise Menschen mit Migrationsgeschichte, die weniger beachtet werden. Das führt ja natürlich auch zu einem möglicherweise dementsprechenden Misstrauen und angespannten Milieu. Also ist es meiner Meinung nach als erstes wichtig, dass wir als Gesellschaft Berichte nicht abtun, sondern da eher zuhören. Und das andere richtet sich zum Teil an die Gesellschaft und zum anderen Teil auch an die Polizei, ist, dass wir in diesem Sinne auch einfach mal den Blick so ein bisschen drehen. Das war halt eine der Diskussionen, die wir im letzten Jahr viel geführt haben, ist, ja, wie kommt das denn jetzt, dass Polizisten möglicherweise rechts werden? Wie kommt das denn, wo belastet sie ihre Arbeit möglicherweise so, dass sie dann auf einmal Rassisten werden? Was ja auch eine, zumindest in Teilen, sehr absurd anmutende Vorstellung ist, wenn meine Arbeit mich anspannt, dann werde ich halt Rassist. Es gibt auch genügend andere Jobs, in denen die sehr anstrengend sind und in denen man nicht zum Rassisten wird. Ich glaube auch nicht, dass das der Faktor ist, sondern dass man sich mal fragt, wie kann es denn sein, dass relevante Teile der Gesellschaft in Deutschland der Polizei möglicherweise Misstrauen oder zumindest ein deutliches Unbehagen haben, damit sich mit der Polizei auseinanderzusetzen. Es gibt Menschen, die sagen, wie soll ich denn noch nach dem, was ich erlebt habe, die Polizei rufen. Das sind demokratische Selbstverständlichkeiten. Das ist ein Pfeiler unseres Rechtsstaats, dass wenn ich mich bedroht fühle, dass ich Hilfe bekomme. Und wenn die Bedrohung dann aber von denen ausgeht, dann fällt dieser Grundpfeiler, diese demokratische Basis, die fällt weg. Und dass wir uns dann eher mal aus dem Gesichtspunkt damit beschäftigen, wie kann es sein, dass diese Menschen denen nicht mehr vertrauen. Und das ohne, dass das als Angriff verstanden wird, sondern sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie kann man denn auch möglicherweise wieder Vertrauen schaffen.
Vertrauen schaffen. Vielleicht ein gutes Schlusswort. Es sei denn, jemand hat noch eine Frage. Ist es Ihnen klar, was für ein Buch das ist? Ist es klar geworden durch diese Gespräche und Diskussionen, warum das Fragezeichen so wichtig ist und so interessant ist? Mir wurde es unheimlich, als ich es gelesen habe. Ich bekam ein ängstliches Gefühl, dass da was sich zusammenbraut, was wir Deutsche aus unserer Geschichte eigentlich gut kennen. Ein wichtiges Buch für mich. Ich hoffe, viele Menschen lesen es und ich danke Ihnen sehr für die große Recherchearbeit, die sorgfältige, seriöse, Ihren sorgfältigen, seriösen Stil. Und Ihnen danke ich besonders, dass Sie gekommen sind. Für ganz Berlin 300 Einladungen verschickt, 4 sind gekommen. Auch das nehmen Sie mal als Spiegelbild mit. Ich finde es hochinteressant. Vielen Dank.
Danke.